Es ist schon eine längere Zeit her, dass ich bei euch sein durfte. Und wenn es noch Mai gewesen wäre, würde ich sagen, alles neu macht der Mai. Das Pult ist neu, finde ich toll. Das erste Mal, wo ich hier war, mit dem Pult, das war ziemlich weit unten, konnte man nicht richtig sehen, aber das ist ein Traum. Die Stühle, auf denen man sitzt, ist ein Traum. Das Klavier ist von Doreen, soviel ich weiß, leihweise. Die Gardinen sind neu, die Lampe ist neu. Ist, bitte? Die Farbe ist auch neu. Es gibt altbekannte Gesichter oder Geschwister und auch neue, die ich hier sehe aus anderen Gemeinden. Freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, mit euch diesen Sabbatvormittag zu begehen. Und zu Beginn möchte ich eine ungewöhnliche Liebesgeschichte erzählen. Und zwar geht es im Jahr 1974, schon lange her. Emmy ist eine Frau um die 60. Ist Witwe, hat drei erwachsene Kinder. Sie arbeitet als Putzfrau. Und ihr Tagesablauf ist sehr eintönig. Und dieser Tagesablauf wird unterbrochen durch ein Ereignis. Nämlich lernt sie einen 20 Jahre jüngeren marokkanischen Gastarbeiter kennen. Und der heißt Ali. Und die beiden verlieben sich ineinander und sie heiraten. Die Heirat wird zum Skandal. 1974 war das unmöglich, dass eine alleinstehende Frau, eine Witwe, einen marokkanischen Gastarbeiter heiratet. Und die Umwelt reagiert auch dementsprechend darauf. Emmys Kinder lehnen sie ab. Sie wollen nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Die Nachbarn tuscheln über sie, die Arbeitskollegen mobben sie und der Lebensmittelhändler schmeißt sie sogar aus dem Laden. Große Anfechtungen für diese Ehe. Und als das ein bisschen nachlässt, beginnt es innerhalb der Ehe zu kriseln. Die Ehe scheint zu zerbrechen. Und dann kommt es zu folgendem Dialog. Alle beide unterhalten sich. Emmy sagt, ich habe Angst. Und Ali antwortet, Angst, nichts gut. Angst essen Seele auf. Emmy, warum weinst du? Und sie sagt, auf der einen Seite bin ich so glücklich und auf der anderen Seite halte ich es nicht mehr aus, diese Angst. Angst essen Seele auf. Ist der Titel eines Filmes von 1974 von einem Regisseur namens Fassbender, der über diese zerstörerische Kraft der Angst diesen Film macht. Schnitt. 42 Jahre später heißt es, ich zitiere, das Jahr 2016 war das Jahr der Angst. So jedenfalls lautete eines der Ergebnisse der sogenannten Angststudie einer großen Versicherung, die seit 25 Jahren den Sorgen der Deutschen auf den Grund geht. Und sie schreiben, nie zuvor, seit Beginn der Erhebung, waren die Sorgen der Deutschen größer als heute. Nun, vor was haben die Deutschen Angst? Laut dieser Studie, vor steigenden Lebenshaltungskosten, für die Überforderung der Politiker, schlechte Wirtschaftslage, Naturkatastrophen, ein Pflegefall im Alter zu werden, schwere Erkrankungen, Spannungen durch Ausländer, sinkender Lebensstandard im Alter, Terrorismus, Arbeitslosigkeit, dass es kein Bargeld mehr geben soll. Sie fragen sich, steuern wir dem totalen Überwachungsstaat zu? Angst vor der Drogensucht der eigenen Kinder und seit neuestem auch vor Donald Trump und Erdogan. Angst vor Umständen, die eventuell auf uns zukommen können, rauben uns oder vielen Deutschen die Ruhe und den Frieden. Dürfen Christen auch Angst haben? Wir leben nicht auf der Insel der Glückseligen. Obwohl Jesus in der Bergpredigt über die Glückseligen spricht, Es gibt auch in unseren Reihen Ängste, Prüfungsängste zum Beispiel. Du lernst irgendwas und du kommst und sagst, kommt das jetzt dran oder nicht? Oder Angst vor dem Zahnarzt. Oder Angst vor einer Vorsorgeuntersuchung. Es kommt natürlich darauf an, wie gehen wir als Christen mit der Angst um. Und wir Christen haben einen besonderen Zugang. Und der Predigttext für heute finden wir in Johannes Kapitel 16. Ist ein ganz bekannter Text. Johannes Kapitel 16, und zwar hier den Vers 33. Und Johannes schreibt hier: Solches habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. An einer anderen Stelle sagt er in Markus 13,7: Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so fürchtet euch nicht, denn es muss so geschehen, aber das Ende ist noch nicht da. Jesus spricht in diesen beiden Versen über Angst und über Furcht. Was denkt ihr, ist das dasselbe Angst oder Furcht? Oder gibt es da einen Unterschied? Was für eine?
Wenn du sagst, mit der Furcht, kannst du ja auch so sagen, du sollst ja Gott fürchten.
Okay.
Und die heißt wieder, du sollst keine Angst haben. Angst ist eher was Lähmendes und Furcht ist eher was...
Lähmendes.
Nein, Schützendes. Furcht ist eher so eine beschützende Sache.
Es gibt also verschiedene Sichtweisen. Ich habe mal nachgeschaut, was so Psychologen in Wikipedia schreiben. Gut, man muss es mit Vorsicht genießen, aber es gibt Ansätze, die nicht schlecht sind. Unter Angst wird ein Zustand verstanden, der mit einem negativen Gefühl der Anspannung auf eine Bedrohung in der Zukunft gerichtet ist. Die Art der Bedrohung bleibt aber im Allgemeinen eher vage, weil man wirklich nicht genau weiß, was tatsächlich auf einen zukommt. Und der Begriff Furcht dagegen ist eine starke emotionale Reaktion auf eine wahrgenommene tatsächliche Gefahr, die vor mir steht. Wenn du zum Beispiel in einem asiatischen Land im Urlaub bist und irgendwann in der Nacht krabbelt eine Spinne oder eine Schlange über dein Bett, dann hast du Furcht vor ihr, weil du die Realität siehst. Es gibt natürlich auch eine Kombination aus Angst und Furcht. Wenn du zum Beispiel eine lange Wanderung geplant hast und du hast dich in der Zeit verschätzt und es wird dunkel und die Sonne geht unter und das letzte Stück geht durch einen dunklen Wald und du stehst vor diesem dunklen Wald und fürchtest dich, weil ja in diesem Wald ein Wolf sein könnte, der dich angreift. Das heißt also, Angst und Furcht werden verschieden definiert. Angst kann aber auch ein Abwehrmechanismus sein, den Gott in seiner weisen Voraussicht in uns Menschen hineingelegt hat. Angst, mit einem schnellen Auto über 200 zu fahren und ich weiß, was in den nächsten 500 Meter passiert. Ich war in Afrika, in Zimbabwe, an den Victoria Falls. Und da gibt es eine Eisenbahnbrücke und die ist einige hundert Meter hoch. Und unten fließt der Zambezi und das sind Bungee-Jumping. Und die stützen sich da in die Tiefe und ich stehe davor und sage, Angst und Furcht vor Dingen, die uns auch lähmen können. Das heißt also, Gott möchte, dass wir ein gewisses Angstpotenzial haben, das uns davor abhält, Dummheiten zu machen. Aber er möchte nicht, dass wir in unserer Angst vergehen, dass wir nicht klare Gedanken finden können, weil die Angst uns so zusetzt, dass wir emotional wirklich nicht mehr können. Angststörungen und Phobien sind oft begleitet von Abhängigkeiten, in denen Menschen sich befinden. oder Depressionen, die nicht so leicht zu handeln sind und einen diesen Lebensfrieden und diese Lebensqualität rauben. Was sagt die Bibel über Angst und Furcht? 5 kurze Beispiele. Die Geburt Jesu, die Hirten auf dem Feld, sie fürchteten sich sehr und der Engel sagt, fürchtet euch nicht. Oder die Heilung des Gichtbrüchigen. Und sie entsetzten sich, priesen Gott und wurden voll Furcht. Oder die Heilung oder die Auferweckung des Jünglings von Nain. Es kam allen eine große Furcht an, zu priesen Gott. Oder Jesus läuft auf dem Meer. Und sie fürchteten sich sehr, als sie Jesus sahen, auf dem Wasser gehen. Oder wo Jesus auf dem Berg der Verklärung ist, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr und fürchteten sich. Es gibt also verschiedene Arten von Furcht und Angst, wo die Bibel auch darüber berichtet. Die eine Angst soll gefördert werden und die andere Angst, gegen die sollte man Respekt haben. Die erste Angst, die erste Art der Angst oder besser gesagt die Furcht ist die Ehrfurcht vor Gott. Das heißt nicht unbedingt, dass wir Angst vor Gott haben sollen, sondern wir Ehrfurcht haben, einen gewissen Respekt vor Gott, den wir in allen unseren Lebenslagen ihm gegenüber zeigen sollten. Respekt und Ehrfurcht kann man aber nur haben, wenn man Gott wirklich kennt, wenn man eine Person wirklich kennt. Also es liegt dann an uns, ob wir einem ehrfürchtigen Gott gegenüberstehen oder ob sagen, was geht mir der an? Salomo sagt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Die zweite Art dieser Angst, ich möchte sie mal sagen, diese falsche Angst, sie beherrscht unser Denken und Handeln und das Empfinden des Menschen und dieser Frieden und diese Freude und diese Geborgenheit in Gott ist einfach wie weggeblasen. Und diese Angst soll überwunden werden. Ich könnte jetzt fragen, vor was habt ihr denn Angst? Eine sehr persönliche Frage. Vor was habt ihr Angst? Es gibt Menschen, auch Christen, die in ihrer Angst vergehen und irgendwann zu dem Zeitpunkt kommen, Angst essen Seele auf. Natürlich müssten wir jetzt definieren, was bedeutet Seele. Wenn in Bibelübersetzung das Wort Seele steht, dann heißt es im Hebräischen Nefesh oder im Griechischen Wort Psyche, was so viel bedeutet wie lebendiges Leben, Wesen oder atmendes Geschöpf. Das heißt also, wenn die Bibel von Seele spricht, meint es den ganzen Menschen, nicht irgendwas Innewohnendes, was nach dem Tod in den Himmel oder wie die Griechen sagen, in den Hades geht. Als Gott den Menschen schuf, schuf er ihn als lebendige Seele, nachdem er ihm seinen Atem eingeblasen hat. Das heißt also, Adam bekam keine Seele, sondern er hatte oder er wurde eine lebendige Seele. Und folgerichtig ist, wenn Angst und Furcht in deinem Leben Realität werden, dann betrifft es den ganzen Menschen. Und die entscheidende Frage ist, können wir heute angstfrei leben? Das ist ein Satz, der eine Transformation erlebt hat. Egal, wo man steht, ob rechts oder links oder in der Mitte oder wie auch immer, und dann diese Frage gestellt wird, können wir angstfrei leben? Dann gibt es verschiedene Antworten. Kann man angstfrei leben? Wenn man ängstlich ist, kann man sich an Gott wenden. Und im Josua 1 heißt es, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dich nicht grauen oder entsetz dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist ein Gott, der mit dir nahe ist und er wird das bei dir sein in allem dem, was du tust. Ist eine Aussage, die Gott damals Josua gegeben hat. Nun leben wir ja in der sogenannten Endzeit. am Ende der Zeit. Und diese Zeit kann auch in unseren Reihen ein gewisses Angstpotenzial haben. Und es gibt Christen, die haben Angst vor den Endzeitplagen oder vor diesem Endzeitsturm, der irgendwann losbrechen wird. Sie haben Angst vor Verfolgung. Und wenn wir oben durch glauben können, 2016 waren über 200 Millionen Christen in dieser Welt weltweit schon verfolgt worden. Oder Angst vor der Zeit der Trübsal. Und wenn ich in Hebräer 11, 37 lese, Spott, Ketten, Gefängnis, Steinigung, Folter, Zersägen. Hast du Angst vor dieser Zeit der Trübsal? Angst, nicht dem Charakter Christi zu entsprechen, wenn er kommt. Nicht die richtige Ausgewogenheit haben zwischen Gerechtigkeit aus Glauben oder Heiligung. Angst, dass Verschwörungstheorien, die man hört, Realität in unserem Leben werden. Angst davor, aus der Kindschaft Gottes zu fallen und aus dem Buch des Lebens gestrichen zu werden. Oder Angst davor, nicht bei der ersten Auferstehung dabei zu sein. Und sie üben den Spruch schon aus Offenbarung 6, Berge fallt über uns. Angst davor, geistlich manipuliert zu werden, ohne dass wir es merken. Angst davor, aus dem richtigen Liederbuch die falschen Lieder zu singen. Ist bei euch nicht der Fall, aber es gibt Gemeinden, wo diese Angst einfach auch herrscht. Angst, die Wahrheit zu sagen, wenn es widrige Umstände der Gemeinde gibt, die angesprochen werden sollten. Angst davor, ein Mitläufer zu sein und zu heucheln und dann vor Jesus zu stehen und zu sagen, haben wir nicht das getan? Und Jesus sagt, geh weg, ich kenne dich nicht. Angst davor, die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen zu haben. Angst vor V-Männern, vor Spitzeln und Jesuiten, die die Gemeinde unterwandern. Angst davor, auf dem Wasser zu laufen. Oder Angst vor der Begegnung mit Jesus. Hast du Angst vor der Begegnung mit Jesus? Ein Leserbrief. Hallo, ich weiß nicht. Vielleicht haltet ihr mich für verrückt, aber ich habe Angst davor, Jesus zu treffen. Ich glaube, ihn schon getroffen zu haben und es wäre fast im Tod geendet. Und da Jesus auch gekreuzigt wurde, werde ich auch wohl gewaltvoll ums Leben kommen. Aber das will ich nicht. Was kann ich dagegen tun? Bitte helft mir. Ich bin wirklich verzweifelt. Und die letzte Hoffnung seid ihr und ich wende mich an euch. Was würdet ihr auf so einen Hilferuf antworten? Herausforderung des täglichen Alltags ist mehr wie Theorie, sondern es ist reale christliches Leben. Was sage ich Menschen, wenn sie sowas erleben? Indem wir Gottes Verheißungen vertrauen. Jesaja 41, 10, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wir brauchen keine Furcht zu haben. 1. Johannes 4, 18, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Wir brauchen keine Angst vor Naturkatastrophen haben. Psalm 46. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht. Wenngleich die Welt unterginge und die Berge ins Meer senken wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinen Ungestüm die Berge einfielen. Wir haben in diesem Lied am Anfang gesungen, in jeder Angst, Not und Gedränge rief ich ihn, den Erbarmer, an. Er gibt mir Antwort in der Enge und führt mich auf geraume Bahn. Der Herr ist für mich Macht und Gnade, lässt mich in ihrem Schutze ruhen. Wer unternimmt, dass er mir schade? Was kann ein schwacher Mensch mir tun? Wir brauchen keine Angst vor Menschen zu haben. Hebräer 13, 6. So können wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was kann ein Mensch mir tun? Wir brauchen uns nicht vor Völker und Nationen zu fürchten. 5. Mose 7. Fürchte dich nicht vor ihnen, also vor den Völkern, denn der Herr ist in deiner Mitte ein großer und furchtbarer Gott. Und wir brauchen keine Angst vor schlechten Nachrichten zu haben. Psalm 112. Um schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht. Sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn. Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht, bis er auf seine Feinde herabsieht. Fürchte dich nicht. Über 60 Mal steht diese Verheißung in der Bibel. Fürchte dich nicht. Und das heißt im Kontext, wenn du in deiner Angst und in deiner Furcht und in der Not bist, dann sollst du wissen, ich bin bei dir, sagt der große Gott. Du bist nicht alleine gelassen. Und wenn die Angst dich packt und dir die Kehle zuschnürt und du keine Luft mehr bekommst, dann bedeutet dieses Fürchte dich nicht, lass dich einfach los. Lass dich fallen in die Hand Gottes. Vertraue dich ihm an. Und Gott wird sagen, ich bin bei dir und habe die Abgründe deiner Angst schon mit meiner Gegenwart gefüllt. Ist das nicht, sind das nicht Verheißungen, die uns Mut machen und aufwärts sehen lassen in unserer Angst und in unserer Furcht und der Not in dieser Welt? Und jetzt könnte ich Amen sagen, aber ich tue es nicht. Was aber helfen mir die ganzen Verheißungen und die Bibeltexte und die Ratschläge, wenn die Angst immer noch in meinem Leben ist? Schmeiße ich die Bibel dann weg? Oder sage ich alles Quatsch? Was mache ich damit, wenn diese Angst immer noch in meinem Leben und in deinem Leben Macht hat? Sehr kontraproduktive Frage. Jesus kann dich gut verstehen. Er kennt deine Situation, in der du dich befindest. Und obwohl er ganz Gott und Mensch auf dieser Erde war, hat er dieselben Empfindungen gehabt wie wir. Hebräer 4, 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unserer Schwachheit, sondern der in allem gleich versucht worden war wie wir, doch ohne Sünde. Und diese Ursache, diese Angst hat Jesus auch miterlebt, als er auf dieser Erde war. Und wir lesen in Markus Kapitel 14, ab Vers 32. Und sie kamen zu dem Hof mit dem Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern, setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet. Und ging ein wenig weiter, fiel auf die Erde und betete, dass so, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach, aber mein Vater, es ist dir alles möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Ich fasse das mal in meinen Worten zusammen. Jesus bittet seine Jünger, mit ihm zu sein, bei ihm zu bleiben, mit ihm zu wachen und zu beten. Und er lebt, Angst essen Seele auf. Jesus begab sich in die Gegenwart seines Vaters und er wurde gestärkt und getröstet, den Weg zu gehen, den er gehen musste. Hast du auch einen Weg vor dir, vor dem du dich graust? Es war kurz nach meiner Taufe und ich durfte beim Bibeltelefon in Nürnberg mitarbeiten. Und damals war es noch, da gab es noch Tonbandkassetten in einen Anruf beantwortet und musste jeden Tag eine Andacht einlegen und dann gab es die Möglichkeit, auf diesen Anruf beantwortet eine Nachricht zu sprechen. Und eine meiner Aufgaben war es dann, diese Kassetten zu wechseln und auch die Gespräche aufzuzeichnen, beziehungsweise Adressen oder Gespräche zu dokumentieren. Und eines Tages war ein Anruf auf dieser Kassette, ich schätze von einem jungen Mann um die 25, voller Hass in seiner Stimme und schrie laut, die Stimme überschlug sich und schrie ins Telefon, ich bin Satans Anhänger und ich verfluche dich, dass du sterben wirst. Und Satan wird dich doch kriegen. Und dann merkst du, wie von unten diese Angst in dich hinein wächst und du keine klaren Gedanken mehr fassen kannst, weil du Angst hast. Bei Gott gibt es keine Zufälle. Und wir hatten in der Woche vorher noch eine Bibelstunde mit meinem Prediger und wir haben über Lukas 10 gesprochen, wo Jesus die 70 Jünger aussendet und ihnen Vollmacht gibt und sie kommen zurück und sie sind ganz begeistert und sagen, Herr, uns sind die bösen Geister untertan und wir haben diese Vollmacht bekommen. Und Jesus sagt, ich sah Satan fallen vom Himmel wie ein Blitz. Und keine Macht des Feindes wird euch schaden und weder Schlangen und Skorpione, auf die ihr tretet, wird euch was antun. Aber darüber freut euch nicht, sondern freut euch darüber, dass euer Name im Himmel steht. Und diese Verheißung hat diesen Zustand, in dem ich mich befunden habe, geändert. Und dieser Frieden und diese Ruhe, als Gotteskind auf dieser Erde zu leben und Satan ein besiegter Feind ist, du brauchst keine Angst davor zu haben, wenn du bei Jesus bist. Den ersten Text, den wir gelesen haben, stand in Johannes 16. Und er heißt, solches habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Zusammenfassend kann man sagen, was bedeutet denn das, dass wir den Frieden Jesu haben? Im Kontext von diesem Johannes 16 bedeutet das für die Jünger damals und für uns heute, Jesus würde seine Jünger verlassen. Und er hat sie darauf vorbereitet, dass sie an einem Zeitpunkt da alleine sein werden, weil er zum Vater geht. Und das ist das Anliegen, was Jesus an seine Jünger hat, ihnen Mut zuzusprechen. Für die Zeit, wo er nicht mehr körperlich anwesend war, gibt er eine Verheißung, wie heißt es? Meinen Frieden gebe ich euch. Das bedeutet also, dass Christus Jesus auf dieser Erde schon diesen inneren Frieden hatte, obwohl er auch in Gethsemane verzweifelt war. Und diesen Frieden, den möchte Jesus dir und mir geben, heute noch. Und er kann dich verstehen, wenn du danach Verlangen hast, diesen inneren Frieden zu bekommen. Mach deine Sache zur Gottessache. Übergib ihm das, was dich quält und knechtet. Und dieser Frieden, der Jesus dir und mir verheißen hat, wird auch in dein Herz kommen. Am Anfang habe ich von einer Liebesgeschichte erzählt, von dem Film mit Emmy und Ali, die die Herausforderung zeigt, in der wir heute leben. Sie erlebten eine Geschichte von einer ungewöhnlichen Liebe. Lass deine Lebensgeschichte zu einer ungewöhnlichen Liebesgeschichte mit Jesus werden. Was hält dich davon ab? Oder hast du Angst vor der Begegnung mit Jesus? Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich dann zu euch gesagt haben, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch mit mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Solches habe ich zu euch geredet, während ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinen Namen, der wird euch alles lehren und euch erinnern an all das, was ich euch gesagt habe. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Was macht es heute mit dir? Hast du Angst vor Jesus? Wag es mit ihm. Triff heute eine Entscheidung wieder für ihn, bevor du durch diese Tür gehst. Triff sie jetzt. Du wirst Wunder erleben in deinem Leben. Wunder in der Erfahrung mit ihm, dass Verheißungen, die Gott gegeben hat, Realität auch in diesem Jahrtausend sind. Gott, helfe uns, diese Entscheidung für Christus zu treffen, jetzt. Und ich danke dem Herrn, dass er uns anspricht und dass er uns bewusst macht, dass er ein allmächtiger Gott ist, der Gebete auch erhört. Amen. Lieber himmlischer Vater, danke, dass du ein allmächtiger, barmherziger Gott bist, der uns Menschen so nahe ist, dass er uns so gut kennt. Er weiß, welche Gedanken uns durch den Kopf und durch das Herz gehen. Lieber Heiland, du kennst auch diese Furcht und diese Not auf dieser Erde. Und du hast sie überwunden durch die Gegenwart unseres himmlischen Vaters. Herr, es gibt viele Situationen, wo wir zurückschrecken und wo wir nicht wissen, was auf uns zukommt, trotz deines Wortes. Wir wissen nicht, wie real das alles geschehen sollte, und wir machen uns große Gedanken und Sorgen für manche Dinge, die wir nicht begreifen können. Danke, lieber Heiland, dass du uns deinen Frieden schenkst in dieser Zeit, damit wir aufatmen können und auf dich sehen. Und wenn solches geschieht, dann erhebt eure Häupter, denn unser Heiland kommt bald. Danke, Herr, dass du uns Kraft gibst, Dinge mit deiner Hilfe zu überwinden. Dass wir Wunder erleben, wie du in dieser Welt wirkst und wie du Menschen bereit machst, in deine Nachfolge zu treten. Wir denken auch an die Schwestern und Brüder, die heute nicht hier sind, die dir vielleicht den Rücken zugedreht haben, oder Menschen, die nichts mehr mit der Gemeinde anfangen können. Bitte, Herr, hilf uns, ihnen ein gutes Zeugnis zu sein und ihnen doch die Angst mit deiner Hilfe zu nehmen und zu zeigen, dass es eine Erlösung gibt. Wir legen es in deine Hände, bitten um deinen Segen und um deinen Frieden und danken dir im Voraus dafür. Im Namen Jesu. Amen.